Es klopft an der Tür und dann steht er da. Einfach so kommt er vorbei, ohne Ankündigung, und er bringt auch noch seine Freunde mit. 12 Jünger und ihr Meister Jesus schauen auf der Durchreise einfach mal so vorbei und laden sich kurzerhand selber ein. Das kann einen schon mal aus der Ruhe bringen, wenn das passiert. Vor allem, wenn man als Hausherrin Gastfreundschaft groß schreibt. Oder auch, wenn man eine gute Dienerin Gottes sein will. Vielleicht hat man noch die Predigt vom letzten Sonntag im Kopf, wo es auch darum ging, dass wir Diener Gottes sind, dass wir als Diener Gottes Pflichten haben. Da ging es darum, dass wir, bevor wir an uns selber denken, dass die Beziehung zu unserem Herrn erfordert, dass wir ihm zuerst dienen, damit wir uns nicht selber zu Herren machen. Wenn der Herr heimkommt, so hieß es da in dem Gleichnis, dann macht der Knecht ihm erstmals Essen, bevor er sich selber zum Abendessen hinsetzt. Ja, das steht dann wohl dran, wenn Jesus kommt, oder? Oder wie dient man denn Jesus angemessen, wenn er auf einmal im Alltag vorbeikommt, wenn kaum Zeit zum Vorbereiten war? Dann muss man sich entscheiden, wie dieses Dienen gut aussieht, wie man Jesus dient. Sie sehen jetzt zwei Möglichkeiten, wie Jesus zu dienen in so einer Situation aussehen kann. Hier kommt Variante 1, wir beginnen mit dem Klopfen von Jesus an der Tür.
Oh, was denn? Ich bin gar nicht vorbereitet. Okay. Hallo. Jesus, ja, das ist ja eine Überraschung, aber super. Also, komm mal, setz dich, mach dir bequem. Ich mach natürlich was zu essen und hol was zu trinken. Ein Moment. Oh, meine Schwester ist aber jetzt runter. Okay, Vorspeise, Salat, ja, Salatstuhl. Und Hauptgericht, oh, keine Ahnung.
Sie sahen hier die Version Martha. Gastfreundschaft im klassischen Sinn, kulinarische Verpflegung gespickt mit einiger Hektik. Der Anspruch eines ordentlichen Dienstes beinhaltet hier, dass das Essen nicht zu einfach ist und auf keinen Fall zu wenig sein darf. Das wiederum erfordert ein ausgeprägtes organisatorisches Talent und bringt ein nicht geringes Stresslevel mit sich. Jesus und seine Jünger sind in diesem Modell des Dienens Gäste. Gäste, die sich vor allem wohlfühlen sollen und die gut genährt weiterziehen können, dann wenn sie wieder gehen. Jetzt sehen Sie Variante 2. Auch das ist eine Form des Dienens. Wir beginnen wieder, spulen ein bisschen zurück. Jesus klopft an der Tür.
Oh, Besuch. Oh, hallo, Jesus. Schön, dass ihr da seid. Also, kommt doch rein. Setzt euch. Es freut mich, dass ihr mich besucht. Also, was habt ihr denn erlebt? Seht mal. Boah, ich bin spannend. Wow. Ja. Das Gleichnis habe ich nie verstanden. Willst du mir das erklären?
Sie sahen hier die Version Maria. Dienen bedeutet jetzt im Wesentlichen Aufmerksamkeit zu schenken, Zuwendung zu geben und Interesse zu zeigen. Das erfordert natürlich, dass man sich Zeit nimmt, dass man eine innere Ruhe findet, dass man offen für das Gegenüber ist und einfach auch zuhören kann. Vielleicht sich selber auch mal zurücknimmt und die Ansprüche von außen und teils auch die eigenen Ansprüche an sich zurückstellen kann. Jesus und seine Jünger sind in diesem Modell, bekommen sie die Möglichkeit, das weiterzugeben, was sie sagen wollen. Die Inhalte und das Gespräch, ja letztlich die miteinander verbrachte Zeit, das hat hier bei dieser Variante einen besonderen Stellenwert. In unserem Predigtext heute finden wir beide Varianten und wahrscheinlich haben einige von Ihnen schon geraten, worum es ging. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Ich lese Ihnen trotzdem nochmal vor. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich mit dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, liebe Gemeinde, das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich die allermeisten von Ihnen kennen und vielleicht schon zu gut kennen, denn ganz schnell passiert es einem, wenn man diese Geschichte von den beiden Schwestern hört, dass man gedanklich in die Spur kommt, naja, da gibt's halt zwei Schwestern. Die eine ist die Schafferin, ja, die packt an, die geht in die Küche, die macht, was man von ihr erwartet, die tut was. Und die andere setzt sich gemütlich hin und tut eigentlich erstmal nichts, hört zu. Man kommt ganz schnell gedanklich in die Spur, dass die zwei Frauen stellvertretend wie Typen für Charakterzüge stehen. Und das macht das Gleichnis von vornherein schon zur Qual für alle, die selber Schaffer sind. Die selber gern anpacken, für die anpacken, was Wertvolles ist und Wichtiges ist. So wie ein Reflex, dass sie selber schon gern was Praktisches machen. Weil Martha, die Schafferin, kommt bei Jesus ja offensichtlich nicht so gut an. In dieser Geschichte. Es scheint auf den ersten Blick, als ob Jesus sagen würde, das Nichtstun ist richtig, das praktische Schaffen ist falsch. Aber ich denke, wenn wir die Geschichte so angehen, dann sind wir von vornherein auf dem Holzweg. Und deshalb hole ich sie gleich mal wieder runter vom Holzweg. Auch die Maria, die sich da gemütlich hinsitzt, die wird das Schaffen in der Küche und das Dienen auch gewohnt gewesen sein. Der war das Praktische nicht fremd. Jesus sagt hier nicht in dieser Geschichte, alle, die anpacken, die machen was falsch. Es geht in dieser Geschichte überhaupt nicht um die Beurteilung von zwei unterschiedlichen Typen, sondern es geht um zwei Dienerinnen Jesu. Beide sind sie Dienerinnen. Beide wollen sie Jesus dienen. Als Jesus jetzt vor der Tür steht und sie sich entscheiden müssen, was in der Situation dran ist, wie der Dienst für sie gut aussieht, da entscheiden sie halt unterschiedlich. Das ist zunächst mal alles in diesem Gleichnis. Es kann beides dienen sein. Ich glaube, das müssen wir am Anfang von dieser Geschichte angucken. Die Gäste bewirten ist natürlich ein Dienst, dass die sich wohlfühlen, was zu tun. Das ist ein Dienst für Jesus und seine Jünger. Aber Aufmerksamkeit schenken und sich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, ist auch ein Dienst. Beides ist Jesus dienen. In der Geschichte direkt davor geht es auch um das Dienen, die kennen Sie auch alle, das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da wird von Jesus gerade der gelobt, der eben nicht vorbeigeht und der sich auch nicht nur hinsetzt, sondern der anpackt, der den Verletzten, den Überfallenen auf seinen Esel packt und den mitnimmt, in die Herberge bringt. Jesus hat nichts gegen praktisches Dienen. Ich glaube, das muss man von vornherein einfach mal sich aus dem Kopf schlagen. Wenn es um Bedürftige geht, dann ist es unsere christliche Pflicht, natürlich nicht nur daneben zu sitzen und zuzugucken oder zuzuhören, sondern tatsächlich auch tatkräftig zu helfen. Das ist Nächstenliebe und das ist sogar noch mehr, wenn Jesus später sagen wird, wer dem Geringsten dient, wer ihn besucht, wer ihm zu trinken gibt, zu essen gibt, der dient damit auch Gott. Den Horizont brauchen wir, glaube ich, für unsere Geschichte. Praktisches Dienen ist durchaus nichts, wo Jesus was dagegen hat. Wenn jetzt aber Jesus selber kommt und er in unser Leben tritt, dann müssen wir uns entscheiden, was jetzt dran ist, was für ein Dienst dran ist, welche Art zu dienen jetzt wichtig ist. Dass die Martha sich entschieden hat, in die Küche zu gehen und jetzt ein Essen zuzubereiten, das ist zumindest mal nichts Außergewöhnliches. Sie tut im Grunde das, was sich gehört. Sie tut das, was sie gelernt hat. Sie ist gastfreundlich, sie müht sich, sie will Jesus, ihrem Herrn, Gutes tun. Alles völlig okay bis hierher. Das Problem kommt erst jetzt. Denn es ärgert die Martha, dass ihre Schwester Maria sich nicht genauso entschieden hat wie sie. Dass die sich zu Jesus Füßen gesetzt hat und ihm zuhört, obwohl das ihr als Frau eigentlich nicht zugestanden hat damals in der Zeit. Und obwohl sie damit noch mehr Last auf die Schultern von der Martha gelegt hat. Denn sie steht jetzt allein in der Küche. Und was sollen denn die Leute sagen, wenn Jesus und seine Jünger gerade in ihrem Haus nicht satt geworden sind? Das ist schon eine Last für die Martha. Ihrer Meinung nach hätte sich die Maria so entscheiden sollen, wie sie sich entschieden hat und mit ihr in die Küche stehen sollen. Und die Maria sitzt da nicht nur kurz mal hin, bis Jesus sich wohlfühlt, sondern die grammatische Zeitform in dem Text, die verrät uns, dass Maria da lange sitzen bleibt, sich einrichtet, dass sie die ganze Zeit zuhört. Und das ärgert Martha wohl ziemlich. Und jetzt macht sie einen Fehler. Denn jetzt denkt sie nämlich, eigentlich müsste Jesus das doch genauso sehen. Eigentlich müsste er es doch so sehen wie ich. Und dann macht sie nochmal was. Dann will sie nämlich Jesus sogar dazu einsetzen, dass sie ihre Schwester zu bewegen, dass sie sich nach ihrer Entscheidung richtet. Das finde ich in dieser Geschichte schon ganz schön dreist. Dass Martha nicht hingeht und ihre Schwester direkt anspricht und ihr sagt, was sie denkt, sondern dass sie zu Jesus sagt, was er zu tun hat. Das steht da drin in diesem Text, der mittlere Abschnitt. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Wenn ich an der Stelle von dem Bibeltext auf uns heute blicke oder auf mich heute blicke, dann bleibe ich kurz hängen. Denn ich frage mich, könnte uns das auch passieren, dass auch wir meinen, die anderen sollen ihren Dienst frei so ausrichten, wie wir es für richtig halten? Das kann ganz, ganz schnell passieren. Oder dass man eben Jesus so dient, wie es sich gehört, wie das die Allgemeinheit erwartet, wie man es gelernt hat. Könnte es vielleicht sogar passieren, dass wir wie die Martha Jesus dazu instrumentalisieren, ihn einsetzen wollen, andere zu überzeugen? Oder dass wir zumindest meinen zu wissen, wie man Jesus richtig dient? Ich merke das immer wieder, dass man da ganz schnell reinrutschen kann. Im Miteinander von Christen kann das ganz schnell passieren und auch zwischen Gemeinden kann es ganz schnell passieren, dass man denkt, Mensch, andere Christen müssen doch genau das auch tun, was wir tun. Die müssten sich doch für den Dienst Jesu entscheiden, wie wir es auch entschieden haben. Da hat man beim Dienen vor allem die eigene Version im Blick. Und da versteht man nicht, warum andere ihren Glauben anders leben, sich anders entschieden haben. Ich erlebe das umgekehrt auch. In letzter Zeit fällt mir das immer wieder auf, dass vor allem von außen man sehr klare Vorstellungen hat, wie Christen sich zu verhalten haben. Da heißt es oft, die Kirche müsste doch hier und da sich engagieren. Die Kirche müsste doch Nächstenliebe so und so leben. Das hört man sogar in Nachrichten und überall, wie Nächstenliebe gelebt werden muss. Wie man scheinbar als Christ leben muss, da baut man einen Maßstab auf, dem der Gläubige zu entsprechen hat. Und es wird schnell dabei übersehen, dass man immer wieder neu eine Entscheidung treffen muss, auf welche Weise man jetzt Jesus am besten dient. Das ist nicht einmal festgelegt, das muss man sich immer wieder fragen, was jetzt dran ist. Und Jesus schenkt uns auch die Freiheit, uns immer wieder neu zu entscheiden. Es macht einen Druck, wenn man das von anderen erwartet, dass sie das so leben, wie ich das denke. Wie gesagt, das Dienen, das Martha tut, das ist nicht falsch und das ist auch nicht schlecht. Aber dass sie nicht akzeptieren kann, wie Maria Jesus dienen will, das ist ein Problem. Und wie sie Jesus entgegentritt, das ist auch ein Problem. Da sind wir nämlich im Grunde wieder beim Thema von der letzten Woche. Denn ein wenig macht sie sich nämlich damit selber zum Herrn, wenn sie zu Jesus geht und ihm vorschreiben will, was er Maria befehlen soll. Da stellt sie sich über Jesus und das ist nicht ihre Rolle. Das passiert ganz schnell. Jesus macht jetzt zum Glück gerade nicht, was Martha von ihm erwartet hat. Ganz im Gegenteil, er lobt nämlich das, wie Maria ihre Prioritäten gesetzt hat. Er sagt, Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Er deckt im Grunde genau das auf, was Martha macht. Denn die macht genau das. Die will Maria dieses gute Teil wegnehmen. Die will von ihr nehmen, dass sie sich so entschieden hat, dass sie sich hinsetzt und ihm zuhört. Die will Maria abkommandieren, zu ihr in die Küche stellen. Das Zuhören ist in dem Fall aber der gute Teil. Die bessere Wahl, sagt Jesus. Nichts gegen Abendessen für seine Jünger und für ihn. Hat er sicherlich nichts dagegen. Jesus sitzt sehr gern hin und genießt Gastfreundschaft. Er lässt sich auch gern bedienen. Aber wenn Jesus im Haus ist, dann ist doch die bessere Entscheidung, auf das zu hören, was er sagen will. Das ist ja gerade das, was er Jesus diese Maria auch als ganz besondere Gabe schenkt. Es ist überhaupt nicht üblich gewesen, dass Frauen dabei sitzen geblieben sind, wenn ein Rabbi gelehrt hat. Das war außergewöhnlich. Und Jesus lässt es aber zu. Jesus lässt Maria hier Schülerin sein, weil sie ihm ihre Aufmerksamkeit gibt und weil sie ihm Zeit schenkt. Obwohl es eben viel zu tun gäbe. Natürlich weiß man, dass es viel zu tun gäbe. Vielleicht knurrt auch schon der erste Magen von den Jüngern, kann ja gut sein. Das macht es Maria ja nicht leichter. Und obwohl da viel ist, was Maria davon abhalten könnte, auf Jesus zu hören, sogar ihre Schwester ist es letztlich, die sie davon abhalten will. Maria hat trotzdem diesen Teil erwählt und das ist gar keine so einfache Entscheidung. Aber sie hat sich bewusst dafür entschieden, weil nur der Jesus zuhört, wirklich erfahren kann, wer Jesus wirklich ist. Eigentlich könnte man denken, dass ein Rabbi wie Jesus jetzt der Martha mal erklärt, wie sie sich zu verhalten hat oder auch, wo sie sich falsch entschieden hat. Aber Martha reagiert überhaupt nicht hart. Da kommt keine harte Zurechtweisung. Er sagt zweimal ihren Namen, Martha, Martha. Das sagt Jesus zweimal. So als ob er sie aus ihrer Hektik erstmal rausholen muss. Und dann sagt er, du hast viel Sorge und Mühe. Und dann, eins aber ist Not. Das, was Maria gewählt hat. Das ist nötig. Das ist notwendig. Das andere ist auch gut, aber das ist notwendig, hinzuhören. Nichts anderes kann und soll wichtiger sein oder nötiger sein. Nichts soll ihr mehr Sorge oder Mühe machen. Auch kein Dienst für Gott soll so sehr zur Sorge oder zur Mühe werden, dass man deshalb Jesus nicht mehr zuhören kann. Und vielleicht ist das der Knackpunkt auch für uns. Ich glaube, auch bei uns im Leben gibt es immer wieder Dinge, die uns fordern und die uns Mühe machen und Sorgen machen. Das ist so. Auch Dinge, die im Leben auf uns zukommen, mit denen wir uns beschäftigen, die an sich gut sind. Vielleicht sogar Dinge, die Gott dienen und anderen dienen. Und die sind trotzdem die schlechtere Wahl, wenn sie uns davon abhalten, auf ihn zu hören. In dem, was, wo wir uns Sorgen machen, da bleiben wir so leicht hängen und es nimmt uns so leicht gefangen, das raubt uns so leicht den Blick auf Jesus. Gerade dieses schlechte Gewissen zum Beispiel, was noch alles zu tun wäre, was von einem erwartet wird, das macht eben vor der Beziehung zu Jesus auch nicht Halt. Da scheint so vieles wichtiger, als sich Zeit für Gott zu nehmen. Da ist so viel zu tun und es kostet ja auch Kraft und es lenkt uns einfach ab. Vielleicht passiert es Ihnen manchmal, dass Sie während der Predigt schon ans Mittagessen denken. Was stelle ich denn nachher auf den Herd? Ist kein abwegiger Gedanke, ist ja wunderbar, man dient damit ja anderen. Aber wenn es uns davon abhält, zuzuhören, oder wenn Sie morgens eine stille Zeit machen und eigentlich schon dran denken, was jetzt im Geschäft alles auf Sie zukommt und Sie innerlich Ihren Terminkalender schon durchgehen. Auch an sich kein Fehler, aber wenn es Sie abhält, auf Jesus zu hören, ist die zweitbessere Wahl. Das, was uns abhält vom Zuhören, das kann nicht die beste Wahl sein. Wie gut, dass Sie sich heute Morgen entschieden haben, sich Jesus zu Füßen zu setzen. Dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie zuhören wollen, dass Sie auf ihn hören wollen, was er Ihnen sagen will. Dass Sie sich die Zeit für den Gottesdienst genommen haben, bei allem, was sonst noch zu tun wäre. Ist gar nicht so selbstverständlich, auch sonntags nicht. Auch heute gibt es ja Dinge, die man vielleicht im Kopf hat, was noch gemacht werden müsste oder womit man anderen Gutes tun könnte. Da fällt einem ja sicherlich einiges ein. Und es ist alles recht, 6 Tage haben wir dafür Zeit in der Woche. Am 7. Tag aber ist Jesus-Tag. Und da ist es die bessere Wahl, wenn wir seine Schüler sind, wenn wir uns zu Schülern von ihm machen lassen. Wenn wir uns frei machen von dem, was es sonst noch alles zu tun gäbe. Das ist gar nicht so leicht, wie man manchmal denkt. Für manche beginnt es schon damit, dass sie sich Sonntagmorgens aufraffen müssen, aus dem Bett raus und den Weg in die Kirche auch wirklich antreten. Also alle, die nicht gerade Frühaufsteher sind, ich kann das sehr gut nachvollziehen, Sonntagmorgens. Es ist nicht so einfach, da zu sagen, hey, jetzt gehe ich halt. Mir fällt es ein bisschen leichter, weil ich sott halt, aber ich denke, manche von Ihnen kämpfen da vielleicht schon manchmal Sonntagmorgens ein bisschen mit. Denken, gehe ich heute oder gehe ich nicht, bleibe ich lieber liege. Nicht so einfach, dann zu sagen, ja, dann gehe ich halt. Oder auch, ich höre immer wieder, ja, ich würde ja gerne in den Gottesdienst kommen, aber das Essen muss halt pünktlich auf dem Tisch stehen. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, wenn der Gottesdienst zu lang geht. Ist absolut nachvollziehbar und trotzdem irgendwie schade, wenn man sich deshalb die Zeit nicht gibt, in den Gottesdienst zu gehen. Weil man dadurch was verliert, was nötig ist. Auch wenn es noch so gut gemeint ist, auch wenn es für die Familie nachvollziehbar ist oder was ich auch oft höre, ja, Sonntag ist der einzige Morgen, wo wir gemeinsam frühstücken als Familie. Das ist völlig richtig in unserer Zeit. Aber wenn es uns die Möglichkeit nimmt, auf Gott zu hören, dann ist es nicht die beste Wahl. Auf Jesus zu hören ist das eine, was notwendig ist. Er lässt uns unsere Prioritäten durchaus auch anders setzen. Da kommt keine harte Kritik. Das ist ja alles nicht schlecht, auch wenn man sich Zeit für andere nimmt. Den besseren Teil aber wählt der, der mit Jesus Zeit und Aufmerksamkeit verbringt. Also mit Jesus Zeit verbringt und ihm Aufmerksamkeit schenkt. Und das haben Sie alle heute Morgen getan. Sie sind heute alle Diener Gottes. Sie haben sich für die Variante Marias entschieden. Ich finde, unser Sonntag ist uns dafür so eine wertvolle Hilfe und vielleicht schätzen wir das manchmal viel zu wenig. Dass wir einen Tag haben, wo wir wirklich Zeit für Jesus haben, das gibt es nicht in jedem Land, dass man frei hat. Einfach schon, dass es den Sonntag gibt, ist schon eine große Hilfe für uns. Oder dass Gottesdienste in unmittelbarer Nähe stattfinden. Wir müssen gar nicht weit fahren. Es gibt Gottesdienste in erreichbarer Nähe. Da trifft man Glaubensgeschwister, da hat man auch ein bisschen Zeit zum Ausruhen, bevor dann in den anderen 6 Tagen wieder ganz viel kommt, was uns Sorgen und Mühen macht. Wir haben Zeit, vor allem am Sonntag zuzuhören, auf das, was Jesus uns sagen will. Ich bin so froh, dass Jesus nicht verlangt, dass wir das Hamsterrad unseres Tun und Müssens und unseres Mühens und Sorgens auch geistlich noch sonntags am Laufen halten, sondern dass er uns rausholt aus diesem Hamsterrad. Das nämlich ist Gottesdienst. Dass wir ihm dienen, indem wir ihm Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Das ist was ganz Großes, was wir ihm geben können. Und dass wir uns dann von ihm dienen lassen. Was für ein Geschenk eigentlich, was wir da jede Woche haben, was uns einlädt, Zeit mit Gott zu verbringen. muss man sich vielleicht manchmal einfach auch wieder klar machen, was dieser Wert ist, den wir da haben. Und dann gibt es ja manchmal trotzdem Dinge im Leben, vielleicht von Ihnen auch, die einem Mühe machen und Sorgen machen, die man sich vielleicht auch antrainiert hat und wo man so schwer rauskommt. Wie diese Erwartungen, der Druck, unter dem Martha steht, da kommt man nicht einfach so raus. Erwartungen, die von anderen einem aufgesetzt werden, aber vielleicht auch von einem selber. Wenn es Ihnen so geht, wenn Sie solche Dinge haben, die Sie davon abhalten, auf Jesus zu hören, dann beginnt vielleicht jetzt in der kommenden Woche eine ganz besondere Zeit, wo Sie sich dem ein bisschen dagegen stellen können, nämlich die Fastenzeit. Auch das ist was unheimlich Wertvolles. Für mich ist der theologische Sinn von Fasten genau der, der zu dieser Geschichte passt. Es geht beim Fasten für mich, man kann da gern auch was für die Gesundheit tun oder sich in Selbstdisziplin üben, alles gut. Man kann sich einen möglichst schwierigen Verzicht auferlegen und kann sich selber beweisen, dass man sich von einer Sache noch losreißen kann, wo man es eigentlich vielleicht fast nicht mehr gedacht hat. Alles nett, aber der theologische Sinn vom Fasten ist für mich eigentlich, dass man eine Zeit hat, wo man hinhören kann. Dass man sich Zeit frei macht, wo man für Gott nutzen kann. Zeit, die sonst von anderem gefressen wird. Fastenzeit sollte eigentlich eine Hinhörzeit sein. Und Fasten heißt, dass man eben nicht dem Priorität gibt, was man tun müsste, oder was einen schon so in Beschlag genommen hat, dass es einem Zeit für Jesus raubt. Fasten ist die Chance, dass man sich Freiräume schafft. Dass man sich nicht nur was entledigt, sondern dass man wirklich Freiräume schafft, die man neu füllen kann, mit dem füllen kann, dass man Zeit hat, auf Gott zu hören. Oder auch Aufmerksamkeit hat, auf Gott zu hören. Für mich war das immer so, die Fastenzeiten waren besonders intensiv dann, wenn sie zu einer intensiven Begegnung mit Gott geworden sind. Ich glaube, dass es nicht ohne Grund so ist, dass diese 40-tägigen Vorbereitungszeiten, diese Fastenzeiten in der Bibel von Elia, von Jesus und so weiter, dass die meistens in der Wüste stattfinden. Da ist wenig, was einen ablenkt. Da ist wenig, was einen fordert. Nehmen Sie doch mal Ihre Fastenzeit jetzt in diesem Jahr als Chance, sich hinzusitzen und zuzuhören. Und zwar genau an den Stellen, wo es sonst aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Weil Sie sich sonst einfach die Zeit nehmen oder weil Sie vielleicht auch innerlich sonst nicht ruhig genug sind. Verzichten Sie auf was, das Sie ablenkt von dem einen, was Not ist. Verzichten Sie auf das, was Ihnen schwer macht, Jesus Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann nutzen Sie die Zeit und die neue Freiheit auch, um wirklich auf ihn zu hören. Das könnte auch mal ein Fastenprojekt 2017 sein. Ich versuche es mal konkret zu machen. Statt die Wohnung immer bis in den letzten Winkel ganz genau zu putzen, vielleicht mal hinsitzen und ein christliches Buch lesen. Statt den Garten so perfekt hinzubekommen, dass auch der allerkritische Nachbar nichts mehr aussetzen kann, vielleicht lieber mal ein Konzert besuchen oder einen Vortrag. Statt jeden Tag die Zeitung detailliert zu lesen, vielleicht lieber mal eine Predigt hören oder eine Predigt lesen. Statt Zeit mit dem Fernsehen oder im Internet zu verbringen, sich vielleicht mal mehr Zeit fürs Gebet zu gönnen. Ich weiß, das hört sich manches vielleicht ein bisschen verrückt an, was ich jetzt hier aufzähle. Ich habe mir auch gut überlegt, ob ich das wirklich sage. Das Haus putzt sich ja nun mal nicht von alleine, weiß ich auch. Und der Garten muss auch irgendwann geschafft werden. Und natürlich, man kann sich entscheiden wie die Martha, keine Frage. Aber die Fastenzeit könnte doch mal eine Gelegenheit sein, zumindest für die Zeit bis Ostern, das zu wählen, was Not ist. Was jetzt dran ist, dass er ihn auch ins Leben reden kann. Ich will Ihnen das einfach mal so als Idee mitgeben. Denken Sie mal drüber nach, Maria mit ihrer Entscheidung als Vorbild in die Fastenwochen mitzunehmen, dafür, wie sie in dieser Zeit ihren Dienst Jesus gegenüber gestalten. Sich mal zu fragen, was zieht mich eigentlich von diesem Hören weg? Stellen Sie sich mal diese Frage und vielleicht haben Sie dann schon Ihr Fastenprojekt. Es ist letztlich Ihre Entscheidung. Es ist die Frage, was ist jetzt dran für Sie? Und es ist Ihre Chance. Es ist die Wahl, die Jesus Ihnen überlässt. Er kommt einfach nur und setzt sich bei Ihnen ins Wohnzimmer Ihres Lebens. Man kann sich in die Küche verdrücken. Und wenn man das nicht tut, kann es auch Mut erfordern, eben dass man nicht alles erfüllt, was von einem üblicherweise so erwartet wird, von anderen oder als Christ, was da für Erwartungen an einen herangetragen werden. Dafür kann man dann aber aufmerksamer zuhören, was einem Jesus sagt. Ich will Sie damit nicht unter Druck setzen, ganz sicher nicht. Und ich will auch keine Angst machen. Und deshalb sage ich es auch am Schluss nochmal, für Jesus ist auch die Variante Martha okay. Und auch die geht sicherlich gut aus. Ich fände es toll, wenn die Geschichte eigentlich noch weiter ginge. Denn wenn man am Ende zusammensitzt und wenn man isst und feiert und die Jünger und Jesus das Essen, was Martha vorbereitet hat, dann auch wirklich genießen, dann ist das wunderbar. Keine Frage. Und doch will Jesus nicht, dass wir das tun, was von uns erwartet wird, sondern dass wir vor allem Beziehung mit ihm leben. Und das heißt eben auch, Zeit für ihn zu nehmen. dass wir ihm Zuwendung schenken, ihm mit Zuwendung dienen, dass wir sitzen, wie Maria tat. Amen.